So, hallo. Also, es hatte vorhin auf dem Chaos Communication Camp bei Finofort, wo wir live im Prinzip jetzt streamen, das ist die Hintergrundmusik schon, geregnet. Deswegen brauchen die Leute noch ein bisschen, um die Technik aufzubauen. Es war bestimmt gestern auch ziemlich spät. Ich kann in der Zwischenzeit noch mal erzählen, was das Chaos Communication Camp ist. Also, alle 4 Jahre treffen sich dort Hacker aus ganz Europa, beziehungsweise sogar weltweit. Es ist einer der größten Hacker-Camps sozusagen, die es gibt in Europa. Und ja, die Jungs sitzen dort in Zelten vor ihren Computern und basteln mit ihren Computern und mit der Technik. Es kann immer mal zu Ausfällen kommen. Es geht halt übers Internet einen langen Weg bis hier in das Radio Blaustudio.
She's a glamour girl, she stands so still, wears a feather beret, her hair so high. It starts to sway when she brushes her teeth 5 times a day. Burlesque attitude, nighttime frills. She's a glamour girl and her look just kills. Beware of her kiss, she'll suck you in 5 times a day.
Yeah. glamour girl.
Six on Steve. Six on Steve, oh yeah.
Elektra sollte sie eigentlich einen Vortrag gehalten haben zu Better Approach to Mobile Ad Hoc Networking, was in der Kurzform Batman heißt. Und was genau ist?
Das ist, wenn man sich ein Mesh oder die bisherigen Ad Hoc Netze so vorstellt, dass diese zentralistische Struktur wegfällt und alles relativ flach und direkt miteinander verbindbar ist, dann ist Batman noch ein klein bisschen radikaler, indem er sagt, wenn ich bei OLSR eine Organisation habe, bei der jede Node einzeln für sich rausfindet, wie die Welt funktioniert, und die Node daneben das genauso macht und beide aber nicht zwangsläufig zum gleichen Ergebnis kommen, dass dann irgendwo...
Das kennen wir ja irgendwo so von uns als Menschen, ne? So genau. Von Individuen. Jeder macht sich so sein Bild, ne? Mhm.
Ganz praktisch. Bei Batman ist es noch viel simpler oder dreister oder
praktischer.
Blasphemischer. Mhm. Die Nodes wissen überhaupt gar nicht, wie die große Welt aussieht. Interessiert sie auch nicht. Aber sie kennen ihre Nachbarn.
Und das ist ein bisschen der autistische Ansatz an den Weltbegriff, oder? Man wagt sich nur so weit hinaus, wie man kann, weil alles darüber hinaus kann man eh nicht überprüfen.
Nee, alles darüber, also alles außer meinen Nachbarn ist reine Konstruktion.
Stimmt. Sind wir da jetzt konstruktivistisch oder dekonstruktivistisch? Elektra, würdest du dein Batman-Protokoll als konstruktivistisch oder dekonstruktivistisch beschreiben?
Das dauert zu lange.
Dann gib eine Antwort.
Ohne Ausreden, nur weil ihr kein Schwimmbad-Lexikon dabei habt.
Doch, Wikipedia, wenn es sein muss.
Genau. Weil, sag mal, ist eigentlich Jimmy Wales da irgendwer von der Wikipedia überhaupt hier auch? Hast du irgendwas von Wikipedia vernommen? Oder ist das ein Hype, der im Moment nicht mehr so hoch gehypt wird, weil Wikipedia jetzt anerkannt ist und in einem Stadium ist, wo alle gucken, wie geht das Projekt weiter, was passiert da jetzt wirklich, wie seriösisiert sich das?
Ich vermute mal, dass irgendwas in die Richtung passiert ist. Inzwischen ist Wikipedia und der etwas unbekanntere Name, Wiktionary.
Das Wiktionary, ja.
Ich würde sagen, Wikipedia ist recht etabliert, zumindest bei den Leuten, die wissen, wie man so einen Rechner anmacht. Wiktionary hätten wir gerade sogar brauchen können, aber... Egal, wenn ich jetzt hier anfange rumzutippen, dann finde ich meine Maus nicht.
Dazu, weil man das eh hört im Mikrofon, Tippertipp muss ja nicht sein. Ja, dann gäbe es im Moment, das läuft noch, den Crash Course in the Math of Public Key Crypto.
Hallo erstmal nach Leipzig. Wir sind hier auf dem Chaos Communication Camp 2007, das ist noch alle 4 Jahre. Das ist in der Nähe von Berlin, hier auf so einem Feld. Also Flugzeughangar. Wir haben gerade so einen riesen Regenschauer gehabt. Und die Elektra, die ja auch hier die Routing-Protokolle sich immer ausdenkt, die frühstückt hier gerade an unserem Tisch. Und die Bluse von Freifunk St. Haus ist auch da. Und
die Bluse ist
unter Daniel und hier von Berlin hier.
Tetzlaff ist auch da.
Kiezfunk, ja.
Der Nico
aus Berlin. Vielleicht kommt nachher noch jemand rüber zu uns. Ansonsten gehen wir hier gerade das Tagesprogramm durch, denn es sind sehr viele interessante Workshops.
Die ihr auch alle per Stream, also sowohl Audio als auch Video empfangen.
Genau, also wenn in Leipzig zufällig gerade auch schlechtes Wetter ist, könnt ihr reinschauen unter events.ccc.de und euch die Workshops anhören, anschauen und seid eigentlich informierter als wir, weil wir sitzen eigentlich den ganzen Tag vor unserem Bus, vor unserem Zelt und reden mit Leuten, die hier vorbeikommen oder besuchen mal andere Leute. Ich gehe immer mal über das Gelände und verteile Freifunkantennen. Ja, da muss ich nachher auch mal wieder eine Runde drehen. Mal sehen, wie viel ausgefallen sind bei dem ganzen Regen.
Oh ja, stimmt. Ja.
Aber wir haben die ja wasserdicht gemacht, so ja. Eine Plastikbox drüber, Stein oben drauf und...
Also ich finde, wir haben
unser Plan ist eingeweicht.
Allein aussehen.
ach, dort?
Da oben.
Kann es sein, dass da ein paar Verbindungen gekappt sind, die vorher besser waren?
Es wäre eigentlich fast unlogisch zu sagen, die Verbindungen sind gekappt, aber ich sehe sie noch.
Ja, der
Wir reden ja gerade über die Topologie, die ist ja auf 77.87.52.22 im Internet zu erreichen. Ja, so aber es sieht gut aus, kommt. Ne? Also in Richtung Hackcenter, in Richtung Backstage-Küche, das sah aus, sieht aus wie gestern.
Mhm. Bisschen größer als vorher.
Ja. Ja, was gibt's denn heute? Batman hat ja schon angefangen drüber zu erzählen. Der Elektra sitzt ja hier nebenan, die den Vortrag halten wird.
Das ist ja schon vorbei.
Ja.
Ach so. Ja, nochmal kurz zum Stream. Unser Stream ist natürlich zu erreichen unter 77 87 52 22. Die Streams und Inhalte vom Camp selber, also da gibt es zwei von diesen alten Hangars, der eine heißt Fu, der andere heißt Bar. Wer Fu Bar kennt, ist auf jeden Fall im Vorteil. Ja, was ist so viel Fu, na, Fu und Bar wird eigentlich F-U-B-A-R geschrieben und ist eigentlich ein US-amerikanischer Militärausdruck, der so viel heißt wie Fucked Up Beyond All Recognition.
Aber da alles repair? Berlin zum Beispiel, ja, genau. Erzählt immer von Fu, zu allem Möglichen.
Naja, es gibt Fu und es gibt Bar, ne? Also Fu ist halt Zeug und Bar ist Krempel, ne? Also, und wenn man Fu-Bar dann zusammen hat, dann hat man davon ganz viel. Mhm. Fu und Bar eignen sich auch sehr gut, um Code theoretisch zum Beispiel oder so ein Skript zum Beispiel. Variablen heißen ganz oft Fu und Bar. Dinge sind ganz oft Fu, wenn sie nicht Bar sind.
Manchmal werden sie dann so Buts.
Ja, und Buts auch, ne?
Ja.
Und nicht zu verachten ist natürlich der Punkt auch, dass bei meinem Rundgang auf dem Gelände gestern habe ich ein wunderschönes Ding auch gesehen. Hier gibt es einen von den Hangars, der ist für die Sanitäter, für die Mediziner quasi da. Und die haben so ein richtig großes Transparent da oben und das ist halt das Mesh, wer diese US-amerikanische Fernsehserie kennt. Aber die haben auf jeden Fall das Mesh 2342. Wie die Zahlen zustande kommt, ne? Das könnt ihr euch alle selber ausdenken.
Ja, das müsst ihr unseren Hörern am Radio schon erzählen.
Muss ich erzählen,
die sind bestimmt auch gerade aufgewacht gestern.
Also wer den Douglas Adams nicht kennt, der hat verloren.
Durch die Galaxie.
Genau, die 42. Ne? Ja. Und die 23, das ist dann eher aus der verschwörungstheoretischen Ecke der... Wie heißt Karl Koch, ne?
Ja, oder der Herrn...
Ja, die Dreiecke mit den Pyramiden drauf. Eigentlich alles, was so richtig in Richtung Illuminatenverschwörung, da spielt die 23 immer eine große Rolle. Das sind so zwei markante Zahlen, die hier immer wieder auftauchen, so wie Fu und Bar Begriffe sind, die immer wieder auftauchen.
Selbstverständlich sind das die ersten IP-Adressen, die weg sind.
Kaum gibt es irgendwo eine IP-Registrierung, dann nimmt sich irgendjemand die 23 oder 42 oder... Das ist halt... Also, ich weiß nicht warum, aber so ziemlich jeder hier auf dem Platz möchte gerne eine 42 als IP haben. Das ist eins von Murphys Gesetzen wahrscheinlich.
Können wir mal einen User von Freifunk 1000 fragen, was verbindet dich mit der Zahl 23? Persönlich irgendwas?
Gar nichts.
Siehst du, Glosche hier. Die Auswahl von... Du dachtest immer 23, ach das liegt so zwischen 22 und 24. Ja, aber nein. Hatte ich keine Ahnung, wieso die 23. Ich habe mich gestern noch alle ganz groß angeguckt. Ja, wegen Telnet. Auf jeden Fall, warum sind wir drauf gekommen? Weil ich habe ja von Fu Bar erzählt und dann fragte Uwe, was Fu und Bar ist. Auf jeden Fall heißen die beiden Vortragssäle hier, Fu und Bar. Die Streams, auch Video und Audio, wie schon erwähnt, bekommt ihr unter events.ccc.de/camps/2007/stream. Dort gibt es die Inhalte, die ihr euch natürlich erst dann angucken solltet, wenn unsere Sendung vorbei ist, weil sonst seid ihr nicht so viel klüger, wie wenn ihr sie hören würdet.
Außerdem werden wir dann gelangweilt, gegen die Wand zu sprechen.
Stimmt.
Nebenbei, Fu und Bar ist nicht so, dass es bei der Bar tatsächlich was zu trinken gäbe.
Ja, stimmt. Wer diesem Irrtum aufgesessen ist, hat natürlich dann bleibt auf dem Trocknen. Mhm. Dafür gibt es das Art and Beauty Village. Ne? Also hier gibt es ja, darf man ja auch nicht vergessen zu erwähnen, das ganze Camp ist unterteilt in Villages, in Dörfer. Wir befinden uns hier im Wireless Village. Es gibt das Privacy Village, habe ich vorhin mitbekommen. Mhm. Es gibt das Art and Beauty.
Das Privacy Village hat aber einen Nachteil. Mhm. Wer da hingeht, ist automatisch im Rekrutierungsbereich für Helfer.
Ja, es gibt nämlich auch noch die Angel Area, also alle vielen freiwilligen Helfer hier. Die haben alle so ein gelbes Schildchen um und wenn man Hilfe braucht, tippt man einen von diesen Engeln an und die helfen einem.
Wir haben ja die roten Schildchen.
Und diese Engel sind Freiwillige, die ohne irgendwelche Vergütung hier die ganze Zeit ihre Arbeit und Energie da reinstecken, das Camp möglich zu machen. Es sind viele, ich weiß nicht wie viele, auf jeden Fall großes Hello und Dankeschön an die ganzen Engel, die es gibt.
Ach, schaut mal, kommt das Nolan. Hier ist Sven, Nolan.
Hast du auch schon Vorratsdatenspeicher?
Nein, habe ich natürlich noch nicht. Bin gerade erst reingekommen.
Oh, willst du einen anlegen?
Wieso? Ach so. Man darf sich da verewigen. Naja gut, man ist ja sowieso irgendwo verewigt. Also.
Brauchst du einen Vorratsdatenspeicher persönlich?
Persönlich? Nee, nicht, natürlich nicht.
Kannst du dir vorstellen, dass es irgendwie sinnvoll wäre, einen zu haben, so, wenn die Daten irgendwann mal alle sind?
Ja, kann durchaus sein, so für die Nachwelt.
Das denkt sich der Schäuble bestimmt auch, oder?
Ja, ganz schön. Na, also stell dir einfach mal vor, man sitzt also so in 2000 Jahren mal so locker an so einem Tisch rum und hat irgendwie keine Daten von vor 2000 Jahren, nichts zu wollen. Alles,
keine 2000
alles weg.
Also, wo haben sich die damals unterhalten? Ja. Alles weg.
Ja. Naja, sie haben ja versucht, aber die Bits waren noch so groß.
Ja. Und er zeichnete ein Viereck von ca. 20x20 cm in die Luft.
Ja, so etwa. Ah, ihr seid beim Radio machen.
Ja, genau.
Schickst du das
im Radio?
Ja, schöne Aktion.
Du bist gerade erst aus Camp gekommen?
Ja, ich bin mit dem Fahrrad. Ich bin nur so Tagesgast, habe ich mir überlegt. Da muss ich nicht so viel Geld zahlen. Da vorne ist ihnen der Switch abgesoffen, haben sie mich so durchgelassen.
Ach so. Ja. Was sagst du als Eindruck? Ne, wir waren gerade dabei, so ein bisschen zu beschreiben, was
hier Villages gibt. Ja, aber jetzt gerade war wohl ein bisschen Schauer. Also mich hat es auch erwischt. Aber da hinten ist so ein McDonald's, der hat einen schönen Föhn auf dem Klo, den ging's.
Ja, wir werden gleich noch ein bisschen was zum Thema Vorratsdatenspeicherung sagen. Zuerst geben wir noch einfach kurz an den Dirk nach Leipzig. Der
ist einfach Dirk? Nee, nicht. Ulla hier ist, würde ich gerne wissen, was super Neues an der
Freizeitfirma ist. Du wirst mich doch erstmal reinkommen lassen.
Aber was gibt es denn so an Neuigkeiten, die wir noch nicht wissen?
Gar nichts eigentlich. Ich fummel halt immer weiter an meiner Firma rum und richtig Neuigkeiten in dem Sinne. Also im Moment sind ein paar Leute im Urlaub, die an dem OSR immer rumcoden.
Ja.
Also vornehmlich der Bernd und also die Leute eben aus Wien. Und von daher ist da im Moment Stillstand. Ich mache im Moment meine Stable fertig. Also ich habe meine To-Do-Liste abgearbeitet, mache jetzt eigentlich nur noch QS.
Okay, dann wir nehmen hier 1.5.23. Das ist schon wieder veraltet.
Ja, ich mache, wie hieß es immer so, Release offen, Release early, also immer wenn ich mal irgendwas fertig habe, habe ich halt draufgestellt.
Genau, wir haben uns dann irgendwann entschieden, die einfach genommen.
Ja, ja, ist ja auch immer noch das kleine Chaos oder das große Chaos mit dem, welcher Mirror darf es denn sein?
Oh ja,
Und ich hoffe, das regelt sich in den nächsten Tagen.
Ja,
zu unser aller Zufriedenheit.
Ist auch hier, genau.
Ja, und auch das mit DNS ist ja immer nur eine suboptimale Lösung.
Ja, genau.
Und klar gibt es immer den Tipp, du packst eine IP-Adresse direkt in etc-host und dann funktioniert das schon, aber so richtig komfortabel ist das natürlich nicht.
Hier für alle, die nicht so richtig wissen, worum es geht, wenn ihr auf euren Freifunkantennen IPKG-Update eintippt und da Fehler kommen, dann liegt das da dran.
Ja.
Ach Gott, da stehen Hosts drin. Nein, DNS-Namen, die ja eigentlich super aufgelöst werden und noch redundant verteilt, aber wenn die redundant eingetragenen Server nicht erreichbar sind gerade oder die Repositories noch nicht rübergespielt sind oder ach naja.
Ganz einfach, die letzte Stable Firmware, die ist ja schon ewig her, die ist über 6 Monate alt.
1.4.5.
Und seitdem hat sich einiges getan und das wäre jetzt ganz schön, wenn wir das in den nächsten Tagen rausbringen.
Mhm.
Ich habe zwar noch ein bisschen To-Do, aber das ist in erster Linie an so Add-on-Paketen, wie so Gateway-Paket, hier eure Statistik, was ja ein bisschen von euch kommt.
Genau.
Das wollte ich irgendwie.
Du musst eher das bei dir updaten, dass es wieder so aussieht wie bei uns. Wir haben bereits auch bei uns viel getan.
Ich weiß.
Ja.
Hast du mal drauf geschaut auf die Camp-Variante der Firma, die wir jetzt für hier gebaut haben?
Die sieht ein bisschen schwarz aus, finde ich, aber.
Naja, Tesla meinte halt irgendwann zwischendurch, nach dem Flashen von zig Notes, hat er einfach keine Lust mehr auf die Farben gehabt.
Ah.
Wobei ich ihn gestern hatte.
Mein Geld da haben wir noch nicht rausgekriegt, so. Das ist noch ein bisschen schade, aber.
Ja, meine Hoffnung war, dass hier doch einige Leute, irgendwelche Notes zu laufen haben und dass ich einfach ein bisschen Last habe.
Mhm.
In der Form ist es ja auf einer ganz beengten Fläche hier. Also eigentlich müsste sich jeder mit jedem verständigen können.
Ja, der Turbo ist hier drüben. Guck mal kurz hier rüber.
Na? Genau, und einfach 20, 30, die auf so ein WRT einprügeln, das wäre eine schöne Testsituation, um mal nochmal Profiling zu machen.
Genau.
Also zu optimieren, gerade der Eingangsfilter, der war ganz am Anfang ja grottenscheiße programmiert, sodass er am meisten Last verursacht hat. Alles andere war wirklich unter ferner Liefen. Und da hat man einfach nur 5 oder 6 nebeneinander gestellt, dann ging gar nichts mehr. Und jetzt ist das besser, aber da ist noch einiges Optimierungspotenzial.
Ihr hört Radio Plau
live? Denke ich. Vor allen Dingen, also jetzt so typische Kirchensituation. Du hast 8 oder 10 Stück in ihr Range. Dann ist die meiste Rechenlast beim Eingangsfilter.
Ja,
und dann ist es ja beim Ausrechnen der Routen.
Ja. Wir haben hier unsere ganzen Geräte Kabel gekoppelt und kommen nicht so richtig raus.
Das Problem bei den kleinen MIPS-Dingern, ich kann da kein Profiling drauf machen, weil diese GCC-Library zum Profiling, die gibt's da nicht. Die gibt's nicht in der Micro-LibC. Muss man also einen richtigen PC haben. Den kann man zwar ein bisschen drosseln, aber es, man sieht trotzdem nichts, weil er ja nur 0,1% Rechenlast oder so. Und hier ist eine Sondersituation, da kann man es eventuell ausfummeln.
Genau.
Das war so meine Hauptanliegen, was ich heute in jedem Fall noch erledigen will.
Ja, schön, schön.
Naja.
Das klingt gut.
Ja, sonst Neuigkeiten? Nö, eigentlich kontinuierliche Entwicklung etwa so.
Ja,
und halt immer weiter.
Gut, super. Dann, was sagt denn die Uhr eigentlich?
Die Uhr sagt, wir haben circa eine halbe Stunde vorbei und sollten dann langsam mal zum eigentlichen Thema unserer Sendung kommen, nämlich ein bisschen was erklären zum Thema Vorratsdatenspeicher. Ne?
Genau.
Wir haben jetzt mal einen Vorratsdatenspeicher, aber das ist natürlich eher als Witz zu betrachten.
Der Vorratsspeicher für die Marke.
Der Master-Vorratsspeicher ist echt schwierig, ne? Aber
oder?
Vermutlich noch in
der. Also der vor allen Dingen hat er einen Mem-Leak.
Okay,
Für alle, die nicht wissen, was es denn mit dieser Vorratsdatenspeicherung auf sich hat, das ist eine Geschichte, die sowohl von unserer Bundesjustizministerin, Frau Zypries, als auch von unserem Bundesinnenminister, Herrn Schäuble, vorangetrieben wird, der ja vielleicht schon bekanntermaßen in die Schlagzeilen geraten ist mit dem Bundestrojaner und sonstigen Spionagemaßnahmen, die der Staat angeblich auf den Rechnern aller Bundesbürger braucht, ganz rein präventiv, weil wir sind ja alle Terroristen.
Wir sind auf jeden Fall alle verdächtig.
Alle. Ne? Und die beiden sind auf jeden Fall bekannt und die spielen gerade zum Thema Vorratsdatenspeicherung auch ganz groß. Ne? Die letzte News, die ich daher hatte, ist ungefähr eine Woche alt, wo man sich verständigte, unter anderem auch mit der Frau Bundeskanzlerin, dass man doch die Bundesinnenminister und die Innenminister der Länder aus der Sommerpause rausholen sollte, damit man das mal eben beschließen könne. Was für mich nach einer ganz, ganz schlimmen Hintertür der
Freitagabend um 11.
Genau. Wer das mitbekommen hat mit der, was war das vorher?
Oh Gott, so viel.
Der Hackerparagraph war das, genau. Beim Hackerparagraphen, es gab ein paar Leute, die haben das auf dem Bundestagsmitschnitt, Übertragung mitgeschnitten. Und das lief dann ungefähr so ab, dass die Reden ins Protokoll genommen wurden, einmal abgestimmt wurde, einmal Einsprüche gesagt wurden, nochmal abgestimmt wurde. Seitdem sind ganz normale Netzwerk-Überprüfungswerkzeuge, die man als Admin oder als technisch interessierter Mensch einfach benutzt, ohne Terrorist oder Krimineller zu sein, kriminalisiert. Das heißt, die meisten Leute hier auf dem Camp machen richtig, richtig schlimme Sachen nach dem Gesetz. Das war bis vor ein paar Wochen nicht so. Und ist auch ganz komisch, weil überhaupt nicht realistisch und vereinbar mit dem technischen Stadium unserer Gesellschaft.
Ne, zumal auch, wenn man, sagen wir mal, technologisch denkt, man kann sich natürlich als Land auf dem Planeten allein und isoliert ins Hintertreffen bringen, was bestimmte Sachen angeht.
Stimmt, Innovation wird ja hier gar nicht so groß geschrieben, ne? Und man kann da auch noch mehr Bremse reinhauen, stimmt?
Ja, nun klar, also es ist ja auch letztlich nicht so wichtig, oder?
Hm.
Die anderen sind sowieso besser.
Hm.
Ausbildung,
kostet auf einmal richtig, richtig viel Asche, ne?
Ja, aber wozu denn? Man kann die Leute doch einfach
einkaufen. Stimmt, wenn die Leute döver sind, ne, dann ist es auch besser, dann glauben die auch mehr, ne?
Ja, außerdem, man kann doch einfach die Bildung kleinsparen.
Ja, und dann holt man sich ausländische Spitzenkräfte, oder wie?
Genau.
Das kostet auch nichts, ne?
Das kostet ein bisschen was, aber natürlich
ist billiger als
nicht
Bildung,
so viel, ne? Als wenn man die Leute hier noch ausbilden müsste.
Und obendrein kommt da jetzt noch dazu, ne? Die machen ja jetzt, also das Klima der Angst. Was, Angst, also wenn du Vorratsdatenspeicherung hörst, was weckt das bei dir für ein Gefühl?
Die Angst, dass mein Datenvorrat irgendwann mal alle sein könnte und ich dann aus dem Haus muss, neuen holen.
Stimmt. Nee, aber mal im Ernst. Vorratsdatenspeicherung ist im Prinzip nichts anderes, als dass wir alle Bürger dieses Landes pauschal kriminalisiert sind und alle unsere Verbindungsdaten auf mittlere bis längere Zeit einfach vorgehalten werden, präventiv, weil wir könnten ja Terroristen sein.
Genau, es geht ja nicht nur um Verbindungsdaten, sondern eigentlich um alle Daten.
Alle Daten.
Daten, die sich irgendwie finden lassen, einfach mal speichern.
Im Prinzip ist das Ganze auch erstmal als Terminus reine Augenwischerei. Vorratsdatenspeicherung hört sich wirklich so an, als ob es da...
Klingt ganz niedlich, ne?
Ja, also es ist ja so sinnvoll, oder? Für schlechte Zeiten vorzusorgen, das muss man ja irgendwie machen.
Ein bisschen auf Vorrat so.
Genau. Wir haben allerdings, was die Daten angeht, weder jetzt schlechte Zeiten, noch werden wir später welche in die Richtung haben. Also dieser Terminus ist reine Augenwischerei, der darüber hinwegtäuscht, was tatsächlich passieren wird. Sprich, jeder ist verdächtig. Alle Daten werden analysiert, soweit es irgendwie möglich ist. Und wer sich auffällig benimmt, kommt halt ins Loch.
Und das wirklich Bedenkliche dabei ist, dass eben dieses Klima der Angst entsteht, dass einfach gesamtgesellschaftlich sich jeder immer wieder fragen muss, mache ich gerade etwas falsch, weil ich bin in einer Permanentüberwachung, dass dadurch einfach so eine nicht mehr aufrechte Haltung, die geht dabei meines Erachtens so gesellschaftlich im Ganzen etwas verloren, weil man ja einfach gerade steht für was man tut, sondern bekommt einfach so ein bisschen den kleinen, mickrigeren, die Haltung des Gebückten, ne, der halt so sich über die Schulter guckt, habe ich gerade was falsch gemacht, mache ich alles richtig. Da gibt
es ja auch soziologische Studien, oder, die das auch beweisen, dass Leute da sich anders verhalten, wenn eine Videokamera zum Beispiel auf dem Parkplatz gerichtet.
Ihr hört Radio Blau live vom Chaos Communication Camp bei Finofo.
Was nicht unbedingt heißt, dass sie sich gesünder verhalten, ne?
Ne, das nicht. Nee, mit einer Guillotine im Nacken, die ferngesteuert wird,
massenkonform, oder?
Das klingt für mich alles so ein bisschen nach dem Prinzip der Gleichschaltung, was wir aus vielen, vielen Beispielen Realität wie Literatur kennen. Dazu fällt mir ein, ich habe ja hier ein Plakat gehabt, nein, das habe ich gerade nicht mehr hier, aber wer sich da genauer informieren möchte, vorratsdatenspeicherung.de. Es gibt meines Wissens, ich habe die Website gerade nicht offen, aber ich gucke gerade noch.
Aber wir hatten ja irgendwo so einen Aufkleber, wo das drauf stand.
Wir haben sogar ein Plakat, aber das habe ich leider im Auto. Und zwar ist am 20.09., das Datum werde ich gleich nochmal korrigieren, glaube ich. Am 22.09. in Berlin. Eine Demonstration zu dem Thema, das zugegebenermaßen ein Thema ist, was nicht massenkompatibel ist, was nicht in den großen Medien behandelt wird, was auch nicht wirklich durchdekliniert wird in der Öffentlichkeit, aber ganz, ganz wichtig eben, weil das eben uns alle betrifft. Diese Demo heißt Freiheit statt Angst, stoppt den Überwachungswahn. Und das sagt eigentlich schon ganz klar, worum es geht. Es geht um Freiheit. Wir sind in einem freiheitlichen Grundsystem aufgewachsen. Die meisten von uns, oder zumindest in den letzten 20 Jahren.
Du meinst die CDA hier?
Ja, das war nicht ganz so freiheitlich. Da gab es auch so ein bisschen Überwachung, wenn ich da noch erinnern kann. Ne? Aber die Freiheiten, die wir haben, die nennen sich Privatsphäre, die nennen sich Recht auf Meinungsäußerung und ganz, 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 ganz viele mehr, die werden eingeschränkt, wenn nicht sogar unterminiert durch das, was da gerade passiert. Und das macht ein Klima der Angst und das macht ein Klima der Unfreiheit, die Demokratie tatsächlich gefährdet in meinen Augen.
Ja, nicht nur Demokratie, auch, sagen wir mal, Laune, Atmosphäre, Wohlfühlen, all das. Warum sollte ich jemals noch auf die Idee kommen, irgendwie innovativ zu arbeiten? Für was denn?
Ja, weil innovativ arbeiten ist zum Beispiel was ganz oft auch aus dem simplen Impuls heraus entsteht, irgendwas Komisches zu machen, spontan, Dinge, die nicht so konform vorgesehen sind, vielleicht auch mal ein bisschen Unsinn. Das heißt nicht, dass man sofort in zivilen Ungehorsam treten muss, aber viele Leute leben einfach ihr Leben, sprengen da mal eine Regel und dort mal eine Regel, das ist alles nichts Schlimmes. Regeln sind zum dran orientieren und nicht zum drunterbleiben da. Und wenn es natürlich eine totale Kontrolle gibt, dann bedeutet das, dass Regeln eine Schnittlinie sind, die nicht übertreten werden dürfen.
Nicht werden darf, heißt ja in der Regel dann auch, setz deine Füße drüber und dann sind die Zehen ab.
Genau. Ein Beispiel Vorratsdatenspeicherung, ne? Es geht dabei zum Beispiel auch um Kontodaten. Das ist nicht dasselbe Gesetz, aber das wird in dem ganzen Zuge gleich miterledigt.
Es soll ja Leute geben, die Internetbanking machen.
Ähm, Ja, und jetzt stellt euch einfach vor, was ist, wenn das Finanzamt so ziemlich jede Kontobewegung sieht und immer bei dem Finanzbeamten ein kleines Lämpchen blinkt, wenn mal 5 Euro aus Versehen irgendwie falsch deklariert wurden. Natürlich gibt es Steuersünder, natürlich gibt es Kriminalität in dem Bereich und die muss auch geahndet werden. Aber wenn jeder von uns permanent unter Pauschalverdacht steht, erzeugt das einfach ein Klima.
Und Klima der Angst? Okay. Vielleicht sollte man dann einfach ein bisschen größere Brötchen backen, wenn es denn schon darum geht, bei der Steuererklärung nicht ehrlich zu sein, weil man dann eher wieder eine Chance hat, ungeschoren davon zu kommen.
Stimmt. Also das ist ja quasi der Aufruf zum etwas anderen Umgang mit.
Tja, stimmt. Tja. Das ist jetzt bestimmt Paragraph so und so A. Aufruf zum Steuern zahlen.
Wir zahlen Steuern. Zahlst du Steuern?
Ja, klar. Mehr als ich will.
Ja, ich auch. Doof. Egal, die Demo, ne? Die findet sich und euch und ihr findet die Demo am 22.09. um 14.30 Uhr, ab 14.30 Uhr in Berlin. Die URL dazu ist nochmal www.vorratsdatenspeicherung.de. Es gibt dort auch Links zu Sammelklagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Es gibt auch Links zu allen Beteiligten. Also es ist nicht nur so, dass sich eine Gruppe von Computer-Nerds dort irgendwie aufregt, dass die Privatsphäre-Schützer, Datenschützer sich darüber aufregen, was da passiert ist. Es ist auch so, dass der Bund der Ärztekammer, der Bund Deutscher Juristen, viele Fraktionen aus den Parteien sich da geäußert haben. Leute, die sich mit dem Thema kurz beschäftigen, erkennen sofort, dass da was ganz grandios schiefläuft.
Ja, schief läuft. Wir haben ja leider diese Situation, in der man Wissenschaftler oder andere Experten konsultiert hat, um sich über Sachverhalte aufzuklären, die man gesetzlich regeln möchte. Das ist ja leider vorbei. Inzwischen ist an deren Stelle die der Lobby getreten und die ist natürlich vielleicht ein klein bisschen weniger objektiv. Dass man, selbst wenn man das nicht genau sagen könnte, trotzdem letztlich irgendwo behaupten kann, das wäre, dass die Leute, die die Gesetze machen, in der Regel extrem viel weniger informiert sind, als die, die darunter zu leiden haben. Also für einen Großteil der Leute, die hier jetzt unterwegs sind, die selbstverständlich alle irgendwo in der Informationsbranche arbeiten oder zumindest mit ihr verbandelt sind, kommt das in einigen Fällen einem Berufsverbot gleich.
Ja, das darf man auch nicht vergessen.
Das heißt, all das, was diverse Leute hier mit Dienstleistungen rund um Sicherheit gemacht haben, das ist dann halt ab jetzt illegal. Und sollen die Leute halt zusehen, dass sie ihre Webseiten und was auch immer irgendwie dicht haben. Wenn nicht, dann werden sie halt gehackt, dann gibt es halt eine schöne, fette Provider-Rechnung oder mit ein bisschen mehr Pech dann halt auch gleich wieder Besuch von staatlichen Stellen, weil irgendjemand
oder Klagen, anders,
ja. Ja, oder Abmahnungen.
Ja, oder Ordnungsbußgelder, ne, weil genau. Man sich dann an dies und das nicht halten konnte, weil das wurde ja gehackt, ne?
Genau, es wurde gehackt und es wurden irgendwie Kinderpornos über den Webserver verteilt, wo doch eigentlich nur das Gästebuch drauf war. Da ist man ganz schnell mit so einem Fuß an der falschen Stelle.
Richtig, und wenn man jetzt quasi sich eben nochmal, um das zusammenzufassen, überlegt, dass die Leute, die dafür sorgen, Dinge auf ihre Sicherheit zu überprüfen, in einem nicht nur Graubereich, sondern inzwischen illegalen Bereich sich bewegen, mit den Werkzeugen, die sie einsetzen, ist es, sorry, dann da läuft was schief. Dann haben wir eine Monopolisierung von Sicherheitswerkzeugen technischer Art und Weise, also auf Softwareebene, die nicht nur in die Hände des Staates gehört.
Auf keinen Fall, weil der Staat, der sie hier als einziger vielleicht besitzen darf oder vielleicht auch einsetzen, ist natürlich selbstverständlich ein bisschen träger als die ganzen bösen kleinen Leute, die alle natürlich direkt im Ausland sitzen. Also hier gibt es sie nicht mehr, wie gesagt, nur... Man braucht nicht so blauäugig zu sein, zu glauben, dass keiner mehr diese Tools benutzen würde. Wenn die Leute das in Deutschland nicht mehr dürfen, es gibt genug Leute weltweit, die das nach wie vor tun, egal ob es ihr Job ist, damit Geld zu verdienen, indem sie helfen, anderen Leuten ihre Systeme zuzumachen, oder aber indem sie anderer Leute Systeme aufbrechen und missbrauchen.
Es sind dieselben Werkzeuge. Deswegen ist es natürlich eine Gratwanderung, was es da an Entscheidungen gibt, aber... nichtsdestotrotz ist Freiheit immer höher zu bewerten als Angst.
Ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch von Herrn Franklin, den ich gar nicht mehr zitieren will, wenn man ihn schon 2 Milliarden Mal gehört hat. Aber egal. Die Sicherheit und Sicherheit. Ach nee, wir haben Safety und Security. Die Deutschen haben leider nur Sicherheit.
Mhm. Das stimmt. Und jemand anderes aus derselben Liga von ehemaligen US-amerikanischen Präsidenten meinte einmal, ich glaube, es war sogar Franklin auch, wer Freiheit für vermeintliche, in Klammern, Sicherheit aufgibt, verdient keines von beiden. Mhm. Und da ist ganz viel dran.
Ja, auf jeden Fall ist es irgendwie auch ganz schön seltsam zu sagen, ich kaufe mir Sicherheit ein, indem ich irgendwo an irgendeiner Stelle was weglasse.
Und für alle, die jetzt da draußen sitzen und so ein bisschen mit der Stirn runzeln und nicht so genau wissen, wovon wir reden und so im Hinterkopf dieses Argument von, ich habe doch nichts zu verbergen haben. Ja, ihr habt nichts zu verbergen, ich habe auch nichts zu verbergen.
Noch.
Aber so wie ich eine Privatsphäre habe, habt auch ihr eine Privatsphäre. Jeder von uns hat eine Privatsphäre, in der einfach, und die ist per Grundgesetz garantiert. Es ist einfach ein privater Raum, der einfach niemandem was angeht, egal ob ich dort einfach nur Briefmarken sammle, vor mich hinschweige, was auch immer. Es ist mein privater Raum, ne? Dieses Grundrecht habe ich. Und wenn dieser private Raum aufgebrochen wird, dann haben wir ein gesellschaftliches Problem.
Ja, ich meine, was ich ganz lustig dabei finde, ist, wir haben damals, als das so mit dem Internet anfing, da haben wir irgendwie relativ schnell und sofort begriffen, dass wir gerade im Moment jegliche Privatsphäre aufgeben, was unsere Benutzung mit digitalen Medien angeht.
Mhm.
Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil das war ein Raum, in dem das öffentlich möglich war.
Man konnte sich in eine öffentliche Sphäre begeben und auch so ein bisschen selber bestimmen, inwieweit man sich mit den Informationen, die man über sich preisgibt, in diese öffentliche Sphäre reinbegibt und auch bleibt. Inzwischen jedoch ist diese öffentliche Sphäre ausgefüllt und sie wird ausgeweitet auf Bereiche, wo man nicht mehr einschränken kann, was über einen selber quasi der Öffentlichkeit unterliegt. So. Und das ist das Problem. Das Prinzip, das wir da in den frühen Tagen des Internet kennengelernt haben, verkehrt sich ins genaue Gegenteil.
Das Gegenteil von dem, dass wir früher freiwillig sagen konnten, wir haben jetzt das, was für uns eigentlich privat ist, ins Öffentliche gekehrt und standen sozusagen nackt vor der ganzen Welt. Das ist inzwischen natürlich genauso, nur wir stehen nicht mehr nackt vor der ganzen Welt, wir stehen nackt vor der ganzen Welt und wir stehen falsch nackt vor der ganzen Welt.
Ist richtig, ja.
Und ja.
Gut, und dazu bleibt natürlich auch zu erwähnen, jeder von uns und von euch da draußen, der solche Dinge wie StudiVZ, sehr populäre Geschichten, oder Facebook oder ähnliche Sachen benutzt, das sind natürlich alles ganz, ganz interessante Web 2.0, wie man so schön sagt oder sagte, Werkzeuge, man kann dort seine Community oder sei es MySpace oder irgendetwas, ne? Aber Leute, seid vorsichtig mit den privaten Daten, die ihr in die Öffentlichkeit stellt, weil die Archive dieser Welt vergessen nichts.
Ja, was einen natürlich auch wieder zu der Frage bringt, wenn ich so ein Medium habe, das ich am Anfang als reines universitäres Medium kennengelernt habe, das mir vor allen Dingen für den schnellen akademischen Datenaustausch viel gebracht hat, dass sich dadurch auszeichnete, dass fast 100% Informationen drin waren, 0% Werbung und ein klein bisschen Navigation und User Interface. Das hat sich inzwischen auch fast ins Gegenteil verkehrt. Das heißt, der Anteil an nicht brauchbare Informationen, egal ob jetzt oder durch ein Archiv in 2000 Jahren, hat sich unglaublich vergrößert. Wenn ich jetzt schon was suche, ersticke ich in Werbung. Ich wünsche der Vorratsdatenspeicherung das Gleiche.
Ja, das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz in dem Moment. Wobei, das war bei der Stasi ähnlich, oder? Aber ich bin da immer noch skeptisch. Weil wir kennen ja die Computersysteme und wissen, was man speichern kann, auch was die Datenbanken so machen könnten, wenn sie wollten. Und mir wird da Angst, weil da ist verdammt viel möglich und die Stasi hatte vielleicht Probleme mit den Aktenschränken, aber mit fetten Serverfarmen wäre auch was zu speichern. Andererseits, wir haben ja auch schon gestern mal die Kapazität von dem Camp hier mal kurz gehört, von den FTP-Servern, die hier erreichbar sind.
Und ich glaube nicht, dass man das so schnell mal rüberkopieren kann. Das ist einfach viel zu viel.
Fragezeichen?
Wie bitte?
Bitte, wen suchst du? Ich suche die CDF-Leute. Der CDF, nämlich Captain Reflect, ist da vorne.
Hör auf, die Leute zu belästigen, wir bringen ihn ab.
Dieser freundliche junge Mann suchte gerade nach dem Capture the Flag.
Das ist doch sowas Ähnliches, oder? Dass man Leute auf einem Areal... Nee. Och, Bossen. Jetzt habe ich dir die Pointe weggenommen.
Keine Pointe.
Guck mal, hier drüben ist auch schon das nächste Filmteam.
Oh ja, TV-Team. Komm, wir winken mal, ne? Wir winken jetzt aus dem Radio ins Fernsehen. Aus dem Radio ins Fernsehen.
What do you think of Vorratsdatenspeicher?
Ne? Jetzt wollten wir eigentlich nur mal kurz in die Kamera winken und sind dann doch direkt hier dabei.
Was filmt ihr hier?
Was filmt ihr denn?
Was interessiert
ihr euch denn? Was ist das?
Radio.
Ah, wunderbar, so, da müssen wir ja gleichzeitig etwas machen.
What kind of report do you do?
Auf Deutsch oder auf Englisch?
Einen Moment.
Okay, wir versuchen jetzt gerade einen Dokumentarfilm zu machen.
Ja.
Warte. Ich studiere Soziologie und das ist ein Teil meiner Diplomarbeit.
Ja.
Und ich interessiere mich für die ganze Free-Software-Bewegung. Mhm. Und es ist natürlich hier super, weil man so viele Leute trifft und wir wollten halt mal so einen generellen Eindruck bekommen, wie es hier läuft und auch nochmal Leute kennenlernen und sehen, in welche Richtungen das eigentlich alles geht.
Differenziert sich das bei dir schon ein bisschen weiter als Free-Software-Bewegung an sich? Hast du so Schwerpunkte innerhalb dieses Ganzen? Weil das Camp ist groß, Free-Software ist eine der ganz großen Überschriften natürlich. Und man hat, ich weiß nicht, wenn ich ins Wiki geschaut habe, habe ich um die 25, 30 verschiedene Villages, also Themenschwerpunkte, mehr sogar noch, Themenschwerpunkte gesehen. Wo legst du gerade da so ein bisschen Fokus rein?
Also mein Fokus liegt erstmal, zum einen, was passiert, wenn man kein geistigen Eigentum hat oder diese Form, also mit diesen Lizenzen, wo halt die Information frei fließt. Verändert sich die Arbeit dadurch? Kann man irgendwie schneller, besser arbeiten und so weiter? Das auf einer Seite. Zweitens finde ich halt interessant zu sehen, also diese Communities, die sich im Internet bilden, haben irgendwann mal das Bedürfnis, sich irgendwie in einem physischen Raum zu treffen. Das finde ich dann auch interessant, dass es doch einfacher ist, Leute gegenüber zu sitzen und halt sagen, ey, wie machst du das und so und hilf mir mal hier. Das finde ich interessant. Und ich finde es auch auf der anderen Seite ziemlich interessant, dass es auch so eine, für mich schon eine politische Bewegung ist und das ist
inwiefern politisch? Also man sagt ja den Nerds, den wirklichen Computerfreaks ganz oft nach, sie seien nicht politisch. Welche Art von Politisierung siehst du denn da?
Also soweit ich das bis jetzt gesehen habe, gibt es in der ganzen Szene Leute, die viel politischer sind als andere. Also es gibt Leute, die das machen, weil es einfach ein tolles Spielzeug ist und sie damit alles machen können. Aber es gibt ganz bestimmte Gruppen, soweit ich das verstanden habe, wie zum Beispiel die Debian oder was auch immer, Community, die ziemlich demokratisch ist und so basisdemokratisch. Und auch die ganzen Leute, die sich für die Bürgerrechte einsetzen, also diesen Datenschutz und so weiter und so fort, das ist an sich schon sehr politisch, zumal das Internet auch eine unglaubliche politische Plattform ist, weil man sich da ausdrucken kann und es gibt darüber hinaus auch zum Beispiel diese Stasi, also diese Schäuble-Schablone und so weiter.
Diese Schäuble-Schablone, wir sind ja nun im Radio, kannst du kurz beschreiben, wie das aussieht?
Also es sieht so aus, es ist halt so ein Foto von dem Schäuble und da drunter steht Stasi 2.0.
Da unser Schwerpunkt für die Sendung gerade heute die Vorratsdatenspeicherung ist. Das ist relativ interessant. Du bist ja jetzt nicht direkt aus dem Camp-Umfeld im Sinne von mit dem, womit du dich beschäftigst. Was stellt Vorratsdatenspeicherung als Begriff für dich dar? Ist das was, wo du Angst haben solltest?
Ja, natürlich.
Bist du jetzt eher von dem Schäuble Stasi 2.0 von dieser Kampagne beeindruckt? Wusstest du vorher schon was davon?
Ich hatte schon mal was davon gelesen. Dann ich war auch noch auf dem Linux-Tag und da wusste ich ja noch, dass der die Schirmherrschaft übernommen hat, das fand ich auch grausam.
Ein ganz kritisches Thema.
Genau. Und vor allem, da gab es nicht so viele Leute, die Schablone da gestellt haben. Ich habe halt ein paar aufgenommen, ein paar sind da rumgelaufen. Für mich ist es natürlich, also ich finde das, ich meine, wir laufen auf so einen Totalitarismus hin. Also ich meine, vielleicht ist das übertrieben, so einen Begriff zu verharmlosen oder auch nicht. Vielleicht ist es nicht verharmlost, aber ich finde, das ist schon schwierig, weil dann die ganzen ja die ganzen Daten irgendwie gespeichert werden. Und ich meine, ein Computer ist mittlerweile auch ein Teil des Gehirns. Also man hat die Hälfte der Sachen irgendwie, sucht man schon in dem Computer. Da sucht man nicht im Kopf, sondern man weiß, wie man das in den Computer sucht. Und das finde ich schon sehr kritisch. Und ich glaube, man muss sich auf jeden Fall da dagegen wehren. Und ich meine, die ganzen Bürgerrechte und so, das sind, die sind auch aus Gegenbewegungen entstanden. Und man kann sich nicht einfach hinsetzen und so tun, als wäre schon alles okay, weil das ist es nicht. Also
dazu mal im Moment wirklich Leute dabei sind, Verfassungsklagen anzustreben. Also es ist wirklich keine grundlose Geschichte, die da verhandelt wird. Wir haben gerade versucht, so ein bisschen klar zu machen, worum es im Thema geht und zur Demonstration einzuladen am 22.09. in Berlin, 14.30 Uhr, Stopp die Vorratsdatenspeicherung, Freiheit statt Angst. Aber noch ein bisschen weiter vielleicht. Die Vorratsdatenspeicherung ist jetzt etwas, das kommt von der deutschen Politik. Ich weiß nicht, wie das in anderen Regierungen in Europa oder
eigentlich EU-Geschichte nennt sich da Data Retention.
Stimmt, das ist jetzt nur die Umsetzung der EU-Gesetzgebung in die nationalen Gesetzgebungen. Ne? Aber darüber hinaus gibt es ja noch ganz andere Gefahrenschwerpunkte, die jetzt nicht aus der offiziellen Regierungsrichtung kommen, sondern man hat einfach, Stichwort Google, ne? Mhm. Man hat einfach eine wirtschaftliche Macht, die in der Lage ist, Daten in unheimlich großen Mengen vorzuhalten und zu generieren und dem Nutzer sogar noch zu suggerieren, wenn er dazu beiträgt, seine persönlichen Daten in die Archive dieses Unternehmens mit reinzubringen, dass er was Gutes für sich tut. Siehst du da auch Gefahrenpotenzial?
Ja, natürlich. Also ich meine,
in welcher Art?
Also zum einen, dass man, also ich finde es sowieso von, also ich finde es sowieso blöd, dass irgendjemand irgendetwas über mich weiß, also vielleicht das, was super nötig ist oder so. Also
oder das, was du bestimmst, das
genau,
andere
genau,
dich wissen können.
Ja. Genau, also was ich bestimme, das finde ich sowieso blöd. Und ich meine, dafür fühlt man sich auch sowieso schon so überwacht und das schwächt vielleicht irgendwie.
Aber im Grunde genommen ist doch eine Suchmaschine ein praktisches Ding. Es findet die Daten, die über jeden und alles verfügbar sind im Internet und macht sie zugänglich. Ist ja nichts anderes als ein Archiv.
Fast alles.
Wo ist die Gefahr darin, wenn einfach so ein, also eigentlich, wenn man es ganz, ganz schlicht betrachtet, ist es doch einfach nur ein Archiv, ein Telefonbuch für Informationen.
Ja, aber ich meine, das Problem mit diesem Ganzen, das ist alles Information und ich meine, wo diese Information hin, also wo das letzten Endes landet und was damit gemacht wird, ich meine, das kann man nicht jetzt sehen und es können auch sehr üble Geschichten danach irgendwie entstehen oder es kann ja auch schon was Schlimmes passieren und ich weiß nicht, also so wie es jetzt läuft, also ich habe überhaupt kein, also überhaupt, aber ich habe ziemlich wenig Vertrauen in den irgendwie demokratischen Institutionen und ich weiß nicht, wie das irgendwie aussehen wird und wenn man zunehmend halt diese Angst-Rhetorik hat und diese, ach, die Terroristen und so weiter und so fort und dadurch dann so viele Bürgerrechte eingeschränkt werden, dann weiß ich nicht, inwiefern man an diesen ganzen Institutionen noch glauben kann. Und von daher ist es natürlich schon sehr bedenklich, wenn sie so viel Informationen über normale Leute oder normale Bürger oder was auch immer haben.
Ja, dahingehend natürlich ganz viele Leute, die ihre Daten freiwillig ins Internet werfen. Wir hatten vorhin gerade ganz kurz schon Dinge wie StudiVZ, wie Facebook, wie OpenBC oder Xing, wie es heutzutage heißt, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen für bestimmte Produkte. Es gibt ja da ganz, ganz, ganz viele sogenannte Online-Communities. Hast du so ein paar Accounts?
Nein, natürlich nicht. Also ich schaue immer, dass ich meine Daten nirgendwo abgebe und zum Beispiel, wenn ich ein Zeitungsabo oder so, dann ja. Ich bin auch dieser Robins und lese und trotzdem bekomme ich manchmal Werbung. Und
hast du eine PayPal-Karte?
Nein, natürlich nicht. Also das will ich nicht machen. Es ist zu viel Information. Und dann einmal habe ich weiß nicht von wem das war, ich weiß Bosch oder so, und dann haben sie mich angeschrieben, so, ja, liebe Frau, bla bla bla, wollen Sie vielleicht mal was bei uns kaufen? Ich habe das sofort angerufen und gesagt, ja, schreib es mich nie wieder an und so. Ich finde das einfach eine Frechheit, wenn man so angeschrieben wird. Und ich rufe da immer sofort zurück und sage, nee, das geht nicht.
Das vielleicht auch als Empfehlung an alle, die da zuhören. Wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Daten irgendwo in eine Mühle geraten sind, wo sie nicht hingehören, versucht jemanden zu erreichen, der euch da rausnehmen kann. Im Zweifelsfall, mir ist es wirklich so gegangen, ich habe 2 Jahre lang Anrufe von dubiosen Callcenters. Nein, es waren Callcenter, die, glaube ich, Abonnements verticken wollten, weil irgendwer auf irgendeinem Abonnement mal meine etwas wirklich sehr einfache Telefonnummer, die sich gut schreiben und merken lässt, aber wahrscheinlich aus Spaß hingeschrieben hatte, und man frug mich immer nach einer Frau Aljona Tänzer. Falls Aljona Tänzer zuschaut, falls es dich überhaupt gibt oder zuhört, gehört. Vielen Dank. Ja, wir sind auf dem alten Militärflughafen. Wir fliegen auch noch alte Doppeldeckerflugzeuge rum, ne? Nee, aber falls es diese Aldiolantenzer gibt, vielen Dank für 2 Jahre Telefonterror. Ist bei mir nicht möglich. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel für das, was da auf uns zukommt, meine Daten entfernen zu lassen.
Mit Studiogast Antonio aus Neapel und danach gibt es wieder 1 Stunde Rundfreifunk hier, wir wieder. Wahrscheinlich, Kloschi, wollen wir nachher mal in einen anderen Hangar gehen oder wieder von hier machen, uns Leute einladen?
Wenn das Wetter gut ist, können wir vielleicht ein bisschen rumlaufen und gucken. Und wir könnten mal das mobile Sendestudio testen.
Na, ich bin skeptisch, ja, weil unser Freifunknetz ja gestern tagsüber, Punkt 12 Uhr, ging gar nichts mehr vor den 2 Hangars. Ja, das heißt, das Netz wird hier zwar angezeigt, als ob alles super wäre, aber man kriegt keine Daten rüber. Hm. Das heißt, wenn, dann müssten wir deinen Laptop mitnehmen und den an ein Zelt anschließen. Die haben ja alle Netzwerkanschluss und schnelles Internet. Das wäre eine Idee, ja.
Also wie unser mobiles Studio aussieht, haben wir ja gestern schon mal kurz versucht zu beschreiben. Ist nichts anderes als ein Laptop mit einem Haufen freier Software drauf und einem Mikrofon und einem Kopfhörer dran. Bisschen WLAN wird es auch noch geben.
Ja, hier bei uns im Serverraum dann der Server.
Genau.
Und da schicken wir das hin. Und im Studio, Radio Blau, sitzt der Dirk und hört sich das einfach an als Internetradio.
Genau. Und spielt das dann für euch auf UKW ab.
Genau. Wir speichern das gleich noch, damit das auch im Internet noch anzuhören ist. Ja, was wollen wir noch erzählen hier? Ob der Dirk noch was hat?
Ja, gut. Also.
Berge explodieren, Schuld hat der Präsident.
Es geht voran.
Berge explodieren, Schuld hat der Präsident.
Es geht voran.
Helden regieren bald die Welt.
Es geht voran.
Also das war die Sondersendung Rundfreifunk. Wir hören uns dann wieder 17 Uhr bis 18 Uhr. Und jetzt sind hier dann auch, wie schon Ufo gesagt hatte, die Leute von La Dolce Vita da.